Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
der Grünen-Politiker Ralf Füchs. Er hat außerdem die Nichtregierungsorganisation Zentrum Liberale Moderne gegründet und ist da geschäftsführender Gesellschafter. Hallo, ich grüße Sie und alle, die uns zuhören.
Guten Tag, Frau Münkel.
Schön, dass Sie da sind in dieser Stunde, in der wir die Themen sortieren, die heute wichtig sind. Sie kümmern sich momentan aber nicht nur um politische Themen, sondern Sie haben eine neue Funktion dazu bekommen. Das hat man mir verraten. Sie sind seit neuestem nämlich Hundebesitzer. Was ist herausfordernder, eine NGO aufzubauen oder einen kleinen Hund zu versorgen?
Es geht nicht nur einen kleinen Hund. Ich bin inzwischen auch Großvater von 5 Enkelkindern. Das hätte ich mir auch nicht träumen lassen vor 40 Jahren. Da sah mein Lebensentwurf noch ein bisschen anders aus, aber ich bin ganz froh, dass es so gekommen ist. Und ja, mit dem kleinen Hund, das ist schon fordernd, macht aber auch viel Freude. Und im Prinzip geht mir das übrigens mit Lipmod genauso. Viel Arbeit, aber auch viel Spaß.
Und jetzt bin ich ganz interessiert, was ist es denn für ein Hund?
Das ist ein kleiner Dackel. Das ist jetzt wiederum die Wahl meiner Frau. Die ist nämlich Dackel-Fan. Ich bin mit Schäferhunden aufgewachsen, aber in der Stadt ist eigentlich kein Platz für große Hunde.
Da bin ich mal gespannt. Ich stelle sie mir gerade vor, als Großvater mit 5 Enkeln, vielleicht zum Teil im Kinderwagen und noch so einem Dackel an der Leine.
Ja, die sind ja nicht alle gleichzeitig immer. Ja, jedenfalls sehr selten, vielleicht zu Weihnachten. Also insofern ist es handhabbar.
Stimmt, auch manchmal ganz schön, um auf andere Gedanken zu kommen bei der derzeitigen Nachrichtenlage. Schön, dass Sie da sind auf jeden Fall. Schön, dass Sie zuhören, von wo auch immer. Wir kümmern uns heute, wie gesagt, um die Themen des Tages. Und ein wichtiges Thema wird dieses sein.
Gas.
Haben Sie es schon gehört? Ralf Füchs ist geschäftsführender Gesellschafter beim Zentrum Liberale Moderne und er ist mein Gast heute Mittag. Und kaum ein Wort dürfte der Bundeskanzler Olaf Scholz so oft in den Mund nehmen derzeit wie dieses.
Gas.
Er sagt das ja immer so auf diese sehr schnelle, abgehackte Art, das Gas. Aber das bringt es eigentlich auch auf den Punkt. Die Bundesregierung befasst sich momentan eben viel mit diesem Gas. Die hat beschlossen, die Mehrwertsteuer auf den Gasverbrauch zu senken. Gas soll also nicht mehr mit 19%, sondern nur noch mit 7% besteuert werden. Und ich muss sagen, egal wie man jetzt zur Mehrwertsteuersenkung an sich steht, immerhin werden jetzt langsam mal konkrete Maßnahmen verkündet, die Bürgerinnen und Bürger entlasten sollen und die auch immer wieder daran erinnern, Leute, wir sind in einer unguten Gasmangellage. Alle müssen sparen. Was sagen Sie, Ralf Füchs? Endlich ein weiterer konkreter Schritt?
Es ist natürlich verständlich, was das Motiv, was das Ziel der Bundesregierung ist. Die enorm steigenden Energiekosten für die privaten Haushalte einigermaßen abzufedern. Aber ich habe doch meine Zweifel, ob das Instrument das Richtige ist, jetzt eine generelle Absenkung der Mehrwertsteuer auf den Gaspreis. Das bedeutet ja unter dem Strich auch die Gaspreise zu senken. Und das ist eigentlich das falsche Signal in einer Knappheitssituation, in der es darauf ankommt, Gasverbrauch zu reduzieren, also möglichst effizient mit Gas umzugehen in der Industrie und in Gebäuden und Gas einzusparen, wo das immer möglich ist. Und dafür sind hohe Preise eigentlich der wirksamste Hebel. Und die Sozialentlastung, vor allem der einkommensschwächeren Haushalte, also derjenigen, die es wirklich nötig haben, für die jetzt diese Energiepreissteigerungen tatsächlich existenzgefährdend sind, das könnte man auch auf anderem Wege bewerkstelligen.
Was ich trotzdem der Regierung zugute halten würde, ist, sie kommuniziert darüber ja eigentlich auch sehr deutlich. Also ich muss gestehen, so dieses Wort, was wir hier die ganze Zeit einspielen,
Gas,
das nervt mich mittlerweile auch schon ein bisschen. Aber es geht ja auch um was. Es geht darum, ob relevante Güter wieder weiterhergestellt werden können. Es geht darum, wie wir im Winter heizen. Und ich höre auch Stimmen, die es schon nachvollziehbar finden, dass jetzt nicht heute das neue, ganz konkret ausgestaltete Entlastungspaket auf dem Tisch liegt. Vielmehr sagen Bundeskanzler und Finanzminister ja eigentlich täglich, wir werden entlastet. Wir arbeiten daran. Reicht Ihnen das nicht?
Ja, aber gerade weil es, wie Sie sagen, um sehr viel geht, also nicht nur um steigende Energiekosten für die privaten Haushalte, sondern auch um die Gasversorgung der energieintensiven Industrien, also etwa Chemie oder Stahl, müssen wir alles tun, um den Gasverbrauch möglichst zu reduzieren, damit wir verhindern, dass es im Winter zu einem eine Krisensituation kommt, die zu einer Rationierung von Gas führt und dann möglicherweise zur Stilllegung von Schlüsselindustrien, die für die gesamte Volkswirtschaft relevant sind. Und deshalb glaube ich, sollte man das Preissignal eben nicht außer Kraft setzen oder abschwächen, sondern gezielt dort finanziell entlasten, wo es wirklich nötig ist. Das gilt übrigens nicht nur für Menschen mit geringeren Einkommen, sondern das gilt dann auch für diese energieintensiven Unternehmen. Die profitieren nämlich nicht von der Senkung der Mehrwertsteuer, weil sie gar keine Mehrwertsteuer auf Gas zahlen. Auch eine solche Entlastung könnte nur befristet sein. Sie muss ein klares Ende haben, weil wir uns alle, sowohl wir als Verbraucherinnen, Verbraucher, wie die Industrie auf eine neue Wirklichkeit einstellen müssen mit höheren Energiekosten. Und das muss die Regierung auch sehr klar kommunizieren. Das ist kein vorübergehender Ausschlag jetzt bei den Preisen, sondern wir gehen in eine neue Welt, in der Energie in Europa, vor allem auch in der Bundesrepublik, teurer werden wird. Ja, das ist auch eine Konsequenz einer falschen Politik, die uns von russischem Gas und Öl abhängig gemacht hat. Und darauf müssen wir uns einstellen. Ja, durch mehr Effizienz im Energieverbrauch, durch einen rascheren Hochlauf von erneuerbaren Energien und durch Nutzung aller Alternativen.
Aber ich muss sagen, da höre ich jetzt bei Ihnen raus, dass Ihnen das auch in der Kommunikation, in der klaren Kommunikation der Politikerinnen und Politiker fehlt. Es gibt ja jetzt einen neuen ARD-Deutschland-Trend, der zeigt sehr klar, dass 70% der Befragten damit begonnen haben, den Energieverbrauch zu senken, dass fast die Hälfte zum Beispiel auch weniger einkauft, mehr als die Hälfte sparsamer, auch bei anderen Freizeitaktivitäten. Das heißt, dieses Bewusstsein, wir müssen uns einschränken und dass diese Wirklichkeit trifft uns auch, dieser Krieg trifft uns auch hier in Deutschland, die ist angekommen. Also was fehlt Ihnen denn da noch? Muss die Politik noch weitergehend machen?
Das ist ja ohnehin mein Eindruck, dass die Gesellschaft in manchen Fragen schon weiter ist als die Politik. Das gilt ja auch für die Frage von Waffenlieferungen an die Ukraine, um das mal einzuflechten, wo die Politik eigentlich zögerlicher ist als die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler. Also ich glaube, wir brauchen ein umfassenderes Bild davon, was sich alles ändert. Ja? Und der Klimawandel ist das eine, aber diese steigenden Energiekosten, die werden schon dramatische Auswirkungen haben, vor allem in den energieintensiven Branchen. Ja, wie geht die Chemie damit um? Wie geht die Stahlindustrie damit um? Bleiben die in Europa oder verlagern sich diese Industrien an andere Standorte mit günstigeren Energiekosten? Das sind Fragen, die jetzt angegangen werden müssen, damit sie uns nicht wieder aus heiterem Himmel treffen.
Ralf Füchs, geschäftsführender Gesellschafter des Zentrums Liberale Moderne, hier bei uns heute Mittag im Deutschlandfunk Kultur zum Thema Gas. UN-Generalsekretär Guterres, der ist gerade gut unterwegs. Er möchte heute in die Hafenstadt Odessa reisen, nachdem er am vergangenen Nachmittag schon den ukrainischen Präsidenten Zelensky und den türkischen Präsidenten Erdogan in Lviv getroffen hat. Da ist ja ganz vorsichtig bei diesem Dreiertreffen das Wort Diplomatie wieder in den Mund genommen worden. Präsident Erdogan hat mitgeteilt, auch eine mögliche Wiederaufnahme der Friedensverhandlungen in Russland sei ein Thema gewesen. Moskau hat sich dazu nicht geäußert. Aber Ralf Füchs, immerhin dieser Begriff schwirrt durch die Medien. Ist das eine vage Hoffnung, die man sich trauen darf, ganz ansatzweise zu hoffen? Sie merken schon.
Ich würde darauf nicht allzu viel geben, weil wenn man diesen Krieg nüchtern analysiert, dann gibt es eigentlich in der Substanz kaum Kompromissmöglichkeiten zwischen den Zielen, die Russland mit diesem Krieg verfolgt, nämlich die Ukraine als unabhängige Nation zu zerstören, ja, sie wieder zu einem Satelliten Moskaus zu machen, die ukrainische Politik komplett zu kontrollieren, zu verhindern, dass die Ukraine sich nach Westen orientiert und auf der anderen Seite die Ukrainer, die um ihre Unabhängigkeit, ihre Souveränität, ihre Selbstbestimmung, ihre Freiheit kämpfen. Und da ist eigentlich kaum Raum für, sagen, Kompromisse, jedenfalls für solche, die nicht zu Lasten der Ukraine gehen, etwa eine territoriale neue Aufteilung, dass dann am Reißbrett neue Grenzen gezogen werden, Teile der Ukraine zu Russland gehen oder eben die politische Souveränität der Ukraine massiv eingeschränkt wird. Das ist nichts, was man sich wünschen kann als Verhandlungsergebnis. Und insofern fallen wir und fällt vor allem die Ukraine darauf zurück, dass sie diesen militärischen Angriff Russlands zurückschlagen muss, damit überhaupt erst wieder ein Raum entsteht für politische Verhandlungen. Solange Putin darauf spekulieren kann, dass er mit militärischer Macht seine Ziele erreichen kann, wird er nicht zurückstecken. Das haben die Russen auch immer wieder in den Verhandlungen, die es ja wochenlang gegeben hat, gesagt. Ja, wenn die Ukraine bereit ist, die russischen Bedingungen zu akzeptieren, ja, dann kann man über einen Frieden reden. Das heißt, Russland muss an den Punkt kommen einer militärischen Niederlage, damit überhaupt wieder die Politik ins Spiel kommen kann.
Wie nehmen Sie das denn momentan wahr? Es ist Tag 177 des Krieges. Sie haben letztens getwittert und zwar den Ausdruck Ukraine-Fatigue mit einem Fragezeichen. Was meinen Sie damit? Also das meinen Sie damit die westliche Sicht, die oft diese Kampfhandlungen nicht mehr ganz so minutiös verfolgt? Oder wie kann ich das verstehen?
Ja, da gibt es doch verschiedene beunruhigende Phänomene. In der Berichterstattung, in der öffentlichen Wahrnehmung drängen sich jetzt ganz andere Themen in den Vordergrund. Die hauseigenen Probleme, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, etwa die Gaskrise, die Inflation. Und gleichzeitig lässt der politische Wille nach in der Europäischen Union, die Ukraine so massiv zu unterstützen, dass sie standhalten kann. Man kann es daran sehen, dass im Juli keinerlei neue substanzielle Zusagen gegenüber der Ukraine gemacht worden sind, was Waffenlieferungen betrifft, aber auch was Finanzhilfen betrifft. Und das ist alarmierend, weil am Ende wird dieser Krieg dadurch entschieden, wer hat den längeren Atem, wer ist bereit, mehr Ressourcen einzusetzen. Und da ist der Westen eigentlich von seinem Potenzial Russland weit überlegen. Die Frage ist, ob wir den politischen Willen dafür aufbringen und erkennen, dass die Ukraine auch für unsere Sache kämpft, ja, auch für die Sicherheit Europas und für die Verteidigung einer regelbasierten internationalen Ordnung, für die Verteidigung des Völkerrechts. Und wenn bei uns jetzt kurzsichtige innenpolitische oder sozialpolitische Gesichtspunkte die Oberhand gewinnen über die Unterstützung der Ukraine, dann werden wir langfristig einen sehr viel höheren Preis zahlen, weil dann Russland tatsächlich an die Grenzen der NATO heranrücken wird.
Obwohl ich schon sagen würde, dass gerade beim Thema, wo finden Kampfhandlungen statt, wie schauen wir darauf, doch auch jetzt gar nicht so eine Ermüdung eingesetzt hat. Also gerade beim Thema, zum Beispiel nehmen wir das Atomkraftwerk Saporischschja, da spitzt sich die Lage ja zu, da beschuldigen sich beide Länder gegenseitig, zum Beispiel für heute einen Anschlag zu planen. Seit mehreren Tagen wurde das beschossen. Da äußert sich ja auch die Bundesregierung jetzt besorgt. Und auch sonst habe ich das Gefühl, ist das jetzt kein Thema, was irgendwie zurückfällt. Insofern doch auch noch
prominent. Saporischschja ist ein gutes Beispiel, weil das betrifft uns potenziell unmittelbar. Ja, wenn es da zu einem nuklearen Supergau kommt, zu einer Atomkatastrophe, so im Stil von St. Tschernobyl, dann hätte das auch Rückwirkungen zumindest auf das ganze östliche Europa, möglicherweise sogar auf uns. Insofern gibt es da dann ein großes Interesse. Aber es geht nicht nur um unmittelbare Gefahrenabwehr, ja, sondern es geht darum, die Ukraine kontinuierlich und so lange zu unterstützen mit Waffen und mit Geld, dass sie sich gegenüber Russland militärisch behaupten kann. Und das setzt eine Entschlossenheit voraus, die ich immer noch vermisse, gerade in der Politik des Bundeskanzlers, Die kann man eigentlich so zusammenfassen, das formuliert er ja auch so. Ja, nein, Russland soll nicht auf ganzer Linie gewinnen, die Ukraine soll nicht auf ganzer Linie verlieren, aber gleichzeitig soll die Ukraine auch nicht gewinnen und Russland nicht verlieren. Und das ist ein sehr gefährliches Spiel, weil das auf einen langen Verschleißkrieg hinausläuft, mit großen Opfern für die Ukraine und am Ende mit einer Verschiebung der Grenzen zugunsten Russlands. Und da fehlt mir doch die nötige Entschiedenheit, auch übrigens in der Kommunikation, zu sagen, Leute, das ist nicht nur eine Frage der Solidarität mit der Ukraine, es geht hier um unsere Sache.
Ralf Füchs, danke bis hierhin. Ich muss jetzt kurz ein bisschen ausholen. Es gibt in Bosnien und Herzegowina einen sogenannten Hohen Repräsentanten. Der repräsentiert die internationale Gemeinschaft in Form der Vereinten Nationen. Und der besitzt weitgehende Vollmachten. Der kann zum Beispiel demokratisch gewählte Amtsträger entlassen, der kann Gesetze erlassen und der kann neue Behörden schaffen. Er kann also ziemlich viel entscheiden. Und dieser Hohe Repräsentant ist momentan der ehemalige CSU-Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt. Und der ist bei einer Pressekonferenz in Ostbosnien ausgerastet.
Rubbish, full rubbish. People, I'm not sitting and standing here. I'm caring for this country. This is a town where people have lost their lives.
Also man hört, er wedelt auch mit dem Arm. Da ist kurz ein Tonstörer im Mikrofon. Aber was er sagt, ist Müll, das ist Müll. Ich kümmere mich um dieses Land und hier ist eine Stadt, in der Menschen ihr Leben verloren haben. Und in dieser Antwort, die er da so emotional gibt, da ging es offenbar um die Frage einer Reporterin, ob er seine Vollmachten, die er eben hat, nutzen werde, um umstrittene Änderungen am Wahlgesetz vor den Parlamentswahlen in Bosnien-Herzegowina durchzusetzen. Die sind im Oktober. Ralf Füchs, was sagen Sie? Sie haben gerade schon so ein bisschen hörbar geschmunzelt. Ziemlich emotionale Reaktion. Aber wie geht es Ihnen mit diesen Worten?
Natürlich war das ein undiplomatischer Ausraster. Das ist vom Tonfall nicht angemessen, gerade für einen Vertreter der internationalen Gemeinschaft in Bosnien. Und trotzdem muss ich sagen, habe ich ein gewisses Verständnis. Ich habe mich in den 90er Jahren während des Bosnienkrieges, also der 92 losging und Europa guckte 3 Jahre lang diesem Schlachten zu, ein ethnischer Vernichtungs- und Vertreibungskrieg vor unserer Haustür und auch in den Jahren danach ziemlich intensiv mit Bosnien beschäftigt. Wir hatten als Böll-Stiftung ein Büro in Sarajevo, bin sehr oft da gewesen. Und ich kann schon verstehen diesen Unmut von Christian Schmidt über die politische Klasse in Bosnien. Das geht aber auch zurück auf den Friedensvertrag von Dayton und damit auch auf die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft. Der Krieg wurde damals durch einen Kompromiss beendet, der im Grunde Bosnien aufgeteilt hat zwischen diesen 3 Ethnien, den Bosniaken, also muslimische Bevölkerungsgruppe, den Kroaten und den Serben. Und das ist im Grunde ein Geburtsfehler, der sich bis heute fortschleppt. Die nationalistischen Parteien profitieren davon. Die haben sich in dieser ethnischen Separierung eingerichtet. Es führt zu einem völlig irren Aufwand an Regierungen. Also es gibt 3 Föderationsregierungen und dann noch mal eine gesamtstaatliche, jede Menge Minister und Bürokratien, aber sie haben wenig für das Land getan. Und die Änderung des Wahlrechts ist eigentlich ein Schlüssel, um diese Dominanz der nationalistischen Parteien zu knacken. Und diese Ungeduld von Christian Schmidt kann ich schon nachvollziehen, ob er jetzt aber die richtige Politik einschlägt und die richtigen Entscheidungen trifft, da bin ich nicht mehr nah genug dran. Aber die EU und die Staaten, die hinter diesem hohen Repräsentanten stehen, da sind glaube ich 50, die müssen sich jetzt schon entscheiden, ob sie nochmal einen energischen Anlauf machen wollen für eine Verfassungsänderung in Bosnien-Herzegowina. Das müsste die EU flankieren durch ein Beitrittsangebot, ein ernsthaftes Beitrittsangebot, oder ob sie sagen, kommt, Leute, macht, was ihr wollt, aber dann überlässt man tatsächlich Russland und China das Feld.
Das ist ein Punkt, da können wir auch gerne gleich nochmal kurz drauf zurückkommen. Ich würde gerne nochmal zurück zur Reaktion von Christian Schmidt. Sie haben ihn jetzt verteidigt, haben gesagt, da muss man auch manchmal resolut auftreten. Diese Aussage, die stößt aber ja auch gerade in Bosnien-Herzegowina selbst, aber auch bei Kommentatoren hierzulande schon auch einigen sehr stark auf. Also Christian Schmidt hat ja auch sowas gesagt wie, jeder gibt hier jedem die Schuld, Freunde, so kommt man nicht nach Europa. Also fast so eine Art Drohung aufgebaut, gemeinsam eben mit dieser emotionalen Reaktion, die wir gerade gehört haben, wirklich zu sagen, hier, das ist hier alles Müll. Das kommt bei vielen so an, als wenn da jetzt der selbsternannte Vertreter aus dem Westen kommt und mal was von oben herab sagt und sagt, wie es läuft. Also manche Kommentatoren bezeichnen das sogar als neokoloniale Züge. Was sagen Sie denn dazu?
Natürlich ist das eine neokoloniale Konstruktion, dieser dann oberste Repräsentant. Das wurde eingerichtet nach einem mörderischen, blutigen Krieg mit Massenvertreibungen und Massakern, Stichwort Srebrenica, weil die bosnischen Parteien, die Kriegsparteien, tief miteinander verfeindet waren und das sozusagen eine Art von Supervision und Moderation durch die internationale Gemeinschaft brauchte. Jetzt kann man sagen, das ist 25 Jahre her. Und ich würde aber sagen, 25 Jahre von Politikversagen auf beiden Seiten, auf der bosnischen. Das Land ist ja nicht wirklich auf die Beine gekommen. Ja, ökonomisch nach wie vor ein, sagen, Desaster. Das ganze Regierungssystem ist dysfunktional. Die politische Kaste hat sich darin eingerichtet, haben ihre Klientel, sagen, Strukturen da aufgebaut. Und die internationale Gemeinschaft, vor allem die EU, hat zig Milliarden sagen nach Bosnien geschickt, um das Land über Wasser zu halten, ohne aber eine stringente Politik. Also ohne eine Konditionierung, die sagt, ja, wir sind bereit, euch zu unterstützen, aber unter denen den Bedingungen. Das gilt ja auch für einen möglichen europäischen Beitritt. Auch da schwankt die EU hin und her. Ja, will man nun den Westbalkan als Mitglied in der Europäischen Union haben, dann muss man sich auch drum kümmern, mit klaren Vereinbarungen, Konditionierungen. Oder, sagen wir, das ist so der unaufgeräumte Hinterhof sagen, Europas. Das wäre aber hochgefährlich. Das ist ein enormes Konfliktpotenzial. Und es ist das Einfallstor für den russischen und chinesischen Einfluss in Europa.
Die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin, die ist derzeit ein bisschen verärgert, so sagt sie es, wegen dieses Videos, was jemand geleakt hat. Auf diesem Video läuft laut Musik, das hören Sie. Ich kann ja mal beschreiben, was da so abgeht. Da macht sie gerade Privatparty mit Freundinnen und Freunden. Man sieht sie im Kreise von anderen sehr ausgelassen tanzen, singen, lachen. Und dieses Video ist gerade in Finnland viral gegangen und Sanna Marin muss sich ziemlich viel Kritik anhören. Sie solle einen Drogentest machen, sagt die Opposition. Ein Moderator fordert ihren Rücktritt. Sie solle ihre Lederjacke nehmen und gehen, hat der geschrieben auf Twitter. Ich muss sagen, sowas ärgert mich, das ist sehr viel Berichterstattung über eine 36-jährige Regierungschefin, die sich daran aufhängt, dass sie erst 36 ist, dass sie Hotpants auf Festivals trägt, dass sie Party macht, dass sie cool aussieht. Das verdeckt aus meiner Sicht die inhaltlichen Fragen und den Fokus auf die Kompetenz, die sie politisch an den Tag legt. Wie geht's Ihnen da, Ralf Füchs?
Na, ich finde die Frau super, vor allem natürlich wegen ihrer Politik. Auch jetzt, was Ukraine und Russland betrifft, mit einer sehr klaren Haltung. Und es gehört schon sehr viel politisches Stehvermögen dazu, eine jahrzehntealte Neutralitätspolitik Finnlands dann in kurzer Zeit zu korrigieren und einen NATO-Beitrittsantrag zu stellen. Und natürlich, dass sie jung ist, dass sie gut aussieht, dass sie gerne feiert, ist mir sympathisch. Ich glaube, das Gefährliche an der Geschichte ist nicht, dass sie Party macht, sondern da scheint es ja irgendwie so ein Chorus gegeben zu haben. Wir sind sozusagen die weiße Gang oder so. Das,
also eine Anspielung.
Das eigentlich Gefährliche ist, dass da Kokain im Spiel ist. Genau, das weiße Pulver.
Und also das Sie haben jetzt gesagt, ist, da würde ich einhaken und sagen, eventuell ist, weil wir wissen es ja noch nicht.
Ja, sie hat ja wohl zugestimmt, einen Drogentest zu machen.
Das stimmt.
Der Druck scheint schon ziemlich hoch zu sein.
Da haben Sie einen Punkt. Ich muss aber sagen, bei diesem Thema interessiert mich jetzt weniger, lagen da Drogen rum oder nicht. Ich glaube, das werden vielleicht dann weitere Erkenntnisse zeigen, sondern eher diese Dynamik dahinter, warum sich eine Politikerin erstmal, also weil dieses Foto oder diese Aufnahme mit eventuell dieser Drogenfrage, die kam erst danach. Also ganz zuerst hat sich die Kritik aufgehängt an dieser Sache, dass sie da Party macht, dass sie da total abgeht. Und ich frage mich, warum muss sich eine Politikerin dafür rechtfertigen, in ihrer wahrscheinlich sehr, sehr spärlich bemessenen Freizeit auch mal Alkohol zu trinken und auch mal so richtig abzutanzen?
Ja, das frage ich mich auch. Ich meine, ist doch klar, ich verstehe nicht, wo da der Vorwurf sein ist, dass Politikerinnen, sagen Menschen aus Fleisch und Blut sind und keine Mönche oder Nonnen. Gerade wenn sie unter einem so enormen Stress stehen wie eine Ministerpräsidentin, braucht es auch Ventile. Also man kann sicher auch meditieren, aber feiern ist eben auch eine Kompensation. Und also das ist eine absurde Debatte. Darf eine Ministerpräsidentin mal feiern, dass es kracht?
Und gleichzeitig macht das, finde ich, doch auch so einen Möglichkeitsraum auf zwischen diesem, wie agiere ich als Politikerin in der Öffentlichkeit, als kompetente Ministerpräsidentin jetzt in dem Fall. Also da setzt man sich ja eine Art Rolle auf, eine Art Maske, die eben professionell sein muss. Und eben, ja, diesen Gegensatz, den wir gerade ja auch schon besprochen haben, dass man im Privaten natürlich auch noch ein Privatleben hat, auch ein privater Mensch ist. Sie waren ja selber mal Vollblutpolitiker. Sie waren Senator für Stadtentwicklung und Umweltschutz in Bremen, ab 93 auch Bürgermeister. Wie haben Sie das denn wahrgenommen, diese Balance zwischen einerseits Nahbarkeit und professioneller Politikerpersönlichkeit und noch irgendwo einem Privatleben?
Ja, Bremen ist ja ein Stadtstaat. Das ist ja sowieso eine sehr spezielle Formation, so eine Stadtrepublik. Da kennt jeder jeden und nichts bleibt geheim.
Auch nicht
das,
abtanzende Videos von Ralf
ist im Grunde ein Vorläufer, auch nicht das Privatleben. Im Grunde ist das ein Vorläufer dessen, was wir jetzt mit den sozialen Medien erleben, dass es nämlich keine wirklich privaten Räume mehr gibt. Politiker, viele jedenfalls Politiker und wahrscheinlich auch einige Politikerinnen, waren ja selten Heilige. Ja, es hat viele gegeben, die durchaus ein exzessives Privatleben geführt haben, um es vorsichtig auszudrücken, Kennedy zum Beispiel oder einige französische Präsidenten. Das blieb aber diskret. Ja, es gab im Grunde einen Konsens auch unter den Journalisten darüber, spricht man vielleicht, aber man schreibt darüber nicht. Und das ist vorbei. Und dann kommt es eben zu solchen Debatten, darf der das oder darf die das? Ja, und da muss man drauf bestehen, dass es ein Recht gibt auf ein privates Leben mit allem Drum und Dran, solange man nicht die Grenzen überschreitet, die für alle Bürgerinnen und Bürger gelten und nicht nur für Politiker.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Und mehr als eine Woche, nachdem immer mehr tote Fische in der Oder gefunden worden sind, ist immer noch nicht so richtig ganz konkret klar, was genau der Grund dafür ist, für die toten Fische. Eine giftige Algenart namens Prymnesium parvum könnte Wissenschaftlern zufolge eventuell schuld sein. Und wir wollen genauer drauf gucken. Vorhin hat sich der Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus, in einer Pressekonferenz geäußert. Und der wollte Untersuchungsergebnisse von Proben aus dem deutschen Teil des Haffs vorstellen. Und diese Pressekonferenz verfolgt hat unsere Korrespondentin Silke Hasselmann. Die ist uns jetzt zugeschaltet. Frau Hasselmann, gibt es da neue Erkenntnisse?
Also es gibt keine Unterstützung der These, dass es diese sogenannte Goldalge sein könnte. Man geht hier in Mecklenburg-Vorpommern durchaus davon aus, dass diese Information, die ja von polnischen Laboren kommt, dass das hinhaut. Aber man hat im Stettiner Haff, also da, wo die Oder mündet, derlei nicht gefunden. Die hiesigen Chemiker haben geschaut, wie sieht's mit dem Sauerstoffgehalt aus? Was ist mit den Schmerzmitteln? Schwermetallen, mit den organischen Startstoffen, mit den Nährstoffen wie Phosphaten und so weiter. Alles das, was ins Wasser gelangen kann und was es auch in Größenordnungen ja streckenweise in der Oder gegeben hat. Im Stettiner Haff gibt es keine auffälligen Daten. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und deswegen, so der hiesige Umweltminister, bleibt das Fischsterben in der Oder bisher weiter oben im Norden, nämlich im Stettiner Haff, bislang ohne Konsequenzen.
Ralf Füchs ist heute Mittag mein Gast in dieser Sendung zum Sortieren der Themen des Tages. Herr Füchs, es wird ja jetzt immer wieder auch gesagt, dass da auch auf EU-Zusammenarbeitsebene zwischen Deutschland und Polen einiges falsch gelaufen ist, was die Informationspolitik angeht. Also auch wenn jetzt eben im deutschen Teil, haben wir ja gerade gehört, jetzt noch nicht, dass das Beunruhigende passiert ist, steht diese Frage ja trotzdem im Raum. Teilen Sie diese Ansicht, dass es da gehakt hat, eben auch auf EU-Ebene und dass das auch was über die EU aussagt?
Also ich kann mich zu der Frage, wenn ich nur als Zeitungsleser oder Medienkonsument sagen, äußern. Ich kenne nicht die Interne, aber nach allen Informationen, die mir zugänglich sind, war das vor allem ein internes Informations- und Kommunikationsproblem in Polen, dass nämlich die ersten Hinweise auf eine sich anbahnende Ökokatastrophe in der Oder, massives Fischsterben, von den lokalen und regionalen Behörden nicht rechtzeitig nach oben weitergegeben wurden. Auch die Regierung erst mit einigen Tagen Verspätung davon erfahren hat. Ab dann ist, glaube ich, die wechselseitige Information und sagen Kommunikation zwischen Polen und Deutschland einigermaßen ordentlich gelaufen. Ich glaube nicht, dass Polen bewusst mit Informationen hinter dem Berg gehalten hat. Das kann auch gar nicht in ihrem Interesse sein. Die Oder ist ein länderübergreifender Fluss. Da braucht es dann Kooperation, gegenseitige Unterstützung, Know-how-Austausch. Also ich glaube eher, dass am Anfang unterschätzt wurde die Dimension dieses Problems.
Ja, und das ist ein Problem, Stichwort grenzübergreifender Fluss, das haben Sie angesprochen, Herr Füchs, das eben nicht vor auch EU-Grenzen Halt macht. Also so einer Katastrophe ist es ja egal, welches Land da betroffen ist. Deswegen ist ja eben auch gerade diese Zusammenarbeit, die hoffentlich dann beim nächsten Mal besser läuft, total wichtig. Frau Hasselmann, was hat denn der Umweltminister Backhaus in Mecklenburg-Vorpommern dazu gesagt, zu dieser Zusammenarbeit mit den polnischen Behörden? Wird da künftig was anders laufen?
Naja, also er hat am Anfang, als bekannt wurde, was in der Oder los ist und dass das natürlich noch ungefähr 100 Kilometer nördlich treiben kann bis ins Stettiner Haff und von dort aus ja dann noch weiter in die Ostsee, da hat er sich schon sehr echauffiert über diese fehlende Zusammenarbeit, über das späte Informiertwerden. Und das ging ganz deutlich an die Adresse Polens. Es stimmt, das hat sich inzwischen beruhigt. Und man muss vielleicht noch eins wissen. Das machen sehr, sehr viele Ministerien, Behörden hier in Mecklenburg-Vorpommern die Erfahrung und sicherlich auch in Sachsen und in Brandenburg, also den unmittelbaren Nachbarn von Polen, dass so eine Zusammenarbeit mit den Polen schon deswegen sehr schwierig sich häufig gestaltet, weil die Ebenen nicht so richtig zusammenpassen. Polen wird ausgesprochen zentralistisch regiert. Da gibt es zwar die Wojewodschaften, kann man aber nicht so richtig in allen Details mit unseren Bundesländern vergleichen, wo man sagen würde, na, die Bundesländer und die Wojewodschaften, die verständigen sich sehr schnell, die Kommunen auf beiden Seiten, da geht das im direkten Informationsaustausch. Nein, höre ich immer wieder, in Polen läuft das erstmal bis nach Warschau, in die Zentrale, in die Regierung und von dort kommt es dann eventuell in die anderen EU-Staaten, also auch nach Deutschland. Auch das ist mit Sicherheit ein Punkt, der hier dazu beigetragen hat, dass die deutsche Seite eben nicht schon Ende Juli von dem Beginn dieses Fischsterbens Bescheid wusste, sondern erst sehr viel später Bescheid bekommen hat. Das reguliert sich aber im Moment und es gibt keine Klagen mehr über die Zusammenarbeit.
Vielen Dank, Silke Hasselmann aus Mecklenburg-Vorpommern und vielen Dank, Ralf Füchs, muss ich an dieser Stelle auch sagen. Danke, dass Sie heute zu Gast waren hier in dieser Stunde und Ihre Perspektive geteilt haben. Schönen Tag
Ihnen. Sehr gerne.